Willkommen zum Christoph Hess Podcast. In diesem Podcast taucht Christoph Hess tief in die Werdegänge unterschiedlichster Pferdemenschen ein und spricht mit ihnen über den emotionalen Wert, den Pferde in ihrem Leben haben. Ob Reiter, Influencer, Tierärzte oder andere Persönlichkeiten der Pferdewelt. Gemeinsam beleuchten wir, wie wir im Zeitalter von Social License für die Akzeptanz unseres Sports sorgen und unsere Reiterwelt positiv gestalten können.
Ich freue mich, Frau Michelle Bartel begrüßen zu dürfen. Die sitzt neben mir und diesen Podcast, für den ich mitverantwortlich bin, der beschäftigt sich immer wieder mit Menschen, die einen ganz unterschiedlichen Zugang zum Reiten haben. Und Frau Bartel lernte ich vor einigen Monaten kennen und habe gesagt, Mensch, wir sollten uns mal zu einem Podcast treffen, weil ich den Werdegang, den Sie hinter sich haben, die Zielsetzung, die Sie verfolgen, mit Pferden in der Ausbildung für hochspannend halte, weil ich glaube, jeder kann was davon lernen, unabhängig davon, ob er im Hochleistungssport, im Sport oder mehr im therapeutischen Bereich unterwegs ist. Insofern, liebe Michelle Bartel, herzlich willkommen hier zum Podcast Christoph Hess. Ich freue mich, dass Sie hier sind und jetzt haben Sie das Wort und stellen sich bitte den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal vor.
Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier mich und meine Arbeit vorstellen darf. Ich bin ganz normal in einem Lehrbetrieb, in einem Schulbetrieb angefangen zu reiten und habe da erstmal das klassische Reiten kennengelernt mit Schulpferde und allem, was dazugehört. Hatte das Glück, einen Reitlehrer zu haben, der mich schon sehr früh an das therapeutische Reiten rangeführt hat. Ich durfte eine Mukoviszidose-Gruppe leiten und habe dann beschlossen, dass ich den Trainer C mache und unser Reitlehrer hat uns immer sehr gefördert. Danach habe ich den Pädagogik-Werdegang eingeschlagen und habe erst studiert. Danach bin ich Physiotherapeutin geworden und habe dann immer nebenher noch als Reitlehrerin in einem Betrieb gearbeitet, festgestellt, dass ich das verbinden möchte. Dann habe ich die Fortbildung beim Kuratorium zur pferdegestützten Physiotherapie gemacht und damit bin ich erstmal gestartet. Weil man ja auch viel ausprobiert und viel mitnimmt im Leben, war mir das irgendwie nicht genug. Ich habe irgendwie gemerkt, da muss noch mehr geben. Und habe dann meinen Trainer B gemacht und weiter mich fortgebildet zum Reiten für Menschen mit Behinderung, wo ich schon sehr viele Verbindungen knüpfen konnte, weil ich immer das Gefühl hatte, so wie im klassischen Reitsport, ich möchte mehr mit Augenhöhe mit meinem Pferd arbeiten. Also ich möchte mehr, dass es für mich etwas tut. Hatte immer das Gefühl, dass ich ein bisschen faul bin für den richtigen Turniersport. Ich bin zwar auch etwas geritten, aber nie so erfolgreich wie viele andere. Und jetzt zum Schluss habe ich noch die Traumapädagogik gemacht, pferdgestützt. Und da bin ich eben so wirklich an meinen Durchbruch gekommen, dass ich gemerkt habe, dass alles, was ich gespürt habe, kann ich jetzt in Worte fassen. Dass ich eben nicht, das war keine Faulheit, sondern ich hatte immer schon das Gefühl, ich möchte meinem Partner Pferd auch zuhören und ihm auch eine gewisse Freiheit geben, damit er für mich auch den Job wirklich mit Liebe und mit Verstand ausführt und nicht, weil ich Druck ausübe.
Gab es in Ihrem Leben bisher irgendwie mal so einen Anlass, irgendein Erlebnis, ein Schlüsselerlebnis, wo Sie sagen, Mensch, da habe ich mich so ein bisschen geändert, habe vielleicht von meiner eigenen Reiterei meine Gedanken mehr in das Therapeutische gerichtet, mehr am Boden arbeiten, mehr Unterricht geben, mehr mich fortbilden. Gab es da so einen Punkt, dass Sie an irgendwie so einer Stelle mal waren oder ist das so ganz allmählich, ganz kontinuierlich gekommen?
Ja, doch, da gab es einen ganz besonderen Punkt. Das war ein Junge, der mich bis heute noch sehr begleitet. Das ist der Finn, der zu mir kam als geheiltes Kind. Der hatte leider einen Gehirntumor und ist zu uns gekommen und wollte vor der Schule wieder schöne Momente haben. Und unter unserer Arbeit ist leider herausgekommen, dass der Finn erneut an Krebs erkrankt ist und dass er nicht mehr lange zu leben hat. Und das war bei mir so der Punkt, wo ich sehr viel darüber nachgedacht habe, was diese Pferde mit der Familie auch gemacht haben. Also der Finn kam bis zum wirklich letzten Tag zu uns, bis er sterben musste. Und es war immer eine Einheit. Es war nie die Rede von Krebs, von Krankheit. Es hat der Familie immer total viel Kraft gegeben und da habe ich gemerkt, was die Pferde, wozu sie fähig sind. Dieser Anfängergeist, mit dem die uns gegenübertreten, was die uns spiegeln und was für Emotionen wir aufnehmen können von denen. Und Finn hatte immer den Wunsch, wir hatten zu der Zeit noch ein altes Pferd, ein ausgedientes Turnierpony Tippex und er hat immer gedacht, den möchte ich mal reiten. Und ich habe mich nie getraut, weil ich immer gedacht habe, es kann nicht gut gehen. Da war mal gekörter Hengst, schon sehr dominant und nicht gerade sehr, wie man das nennen würde, im Umgang brav. Und dann habe ich aber gedacht, Finn, gut, wenn du das unbedingt möchtest, probieren wir das. Und ich habe diesem Pferd meinen Vertrauensvorschuss gegeben und habe gesagt, Tippex, ich glaube, wir schaffen das, wir können das. Und der hat den Finn dann noch 1,5 Jahre lang in der Therapie begleitet. Und Finn hat dann noch ein Buch geschrieben, wo Tippex drin vorkommt. Wir mussten leider jetzt vor ein paar Monaten Tippex erlösen mit 30 Jahren. Aber da war für mich das erste Mal, dass ich gedacht habe, und ich spüre das wirklich, welchem Pferd ich was zutrauen kann. Und vorher habe ich mich das oft nicht getraut. Also da wurde man so ein bisschen in die Esoterik-Ecke. Und das wollte ich nicht. Ich wollte schon das irgendwie fundiert anhand meiner Ausbildung und meines Werdegangs schon für mich klar haben im Kopf. Und das war für mich so toll, was dieses Pferd und dieser Junge mir gegeben haben. Das war wirklich
mein. Und hatten Sie auch den Eindruck, dass dieses Pferd, was jetzt mit 30 Jahren gestorben ist, dass es gespürt hat, da sitzt ein Mensch im Sattel, der nicht im Vollbesitz seiner Kräfte ist?
Ja, ohne Zweifel immer. Also Tippex, ich kannte ihn noch aus dem Sport und ich kenne ihn auch, wenn ich ihn aus der Box geführt habe. Und er spiegelt sofort alles wieder. Und wenn Tippex nicht genau wusste, was man möchte, also wenn man nicht klar in seinen Äußerungen war, hat er sofort die Flucht ergriffen und zwar mit allen Mitteln. Und beim Finn und auch bis zum Schluss bei allen Therapiekindern war das immer so, dass er um seinen Job wusste. Also er wusste genau, jetzt ist meine Aufgabe, sie verlassen sich auf mich und wir arbeiten miteinander. Tippex konnte, wenn es irgendwie einen Druck gab, eine Art von Dominanz, hat er sofort die Flucht ergriffen und war nicht mehr zu handeln. Das war in der Therapie nie der Fall. Also die Pferde spüren das ganz genau, wenn ich am Rand natürlich auch dem zustimmen kann. Das war immer der Knackpunkt, den hatte ich nicht. Ich hatte immer leichte Zweifel mit mir, ob ich da richtig bin, ob meine Emotionen richtig sind.
Also ob Sie das dem Reiter zutrauen, dieses Pferd zu reiten, das ist ja faszinierend, was Sie da gerade sagen. Dass also vielleicht das Pferd schon weiter war, als Ihre Gedanken waren, Ihre Gefühle waren in dem Zusammenhang.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte immer noch so die Vernunft im Hinterkopf. Das kannst du nicht machen. Die vertrauen dir dieses Kind an. Es geht um Sicherheit. Ich hatte immer noch diese ganzen Faktoren, die man als Reitlehrer so kennt. Und da habe ich mich einfach wirklich nicht getraut, obwohl ich bin mir sicher, Tippex hat mich oft genug angefragt nach dem Motto, weil Finn ist immer zu ihm gegangen und hat immer sich schon angeboten und ich habe immer noch so leichte Zweifel gehabt. Und als es dann aber klar war, dann ging das auch wirklich, als hätte der eine Ausbildung schon jahrelang hinter sich gehabt.
Wie ging es weiter bei Ihnen? Sie haben diese verschiedenen pädagogischen Ausbildungen, die Ausbildungen gemacht, Kuratorium für therapeutisches Reiten, da wird ja sehr vieles angeboten, Trauma-Ausbildung jetzt zum Schluss noch, Trainer C, Trainer B Prüfung, Pädagogik studiert, Bachelor und fast bis Master durchgezogen, also das ist ja ganz fantastisch. Dann haben die sich irgendwie dann selbstständig gemacht, mit der Physiotherapie als Basis und der draufgesattelten Pädagogik oder umgekehrt, wie hat man sich ihren Betrieb und das, was Sie heute machen, vorzustellen?
Ja, genau. Bei mir ist es ganz langsam wirklich gewachsen. Ich habe ein Therapiepferd von der Einrichtung, wo ich gearbeitet habe, übernommen. Die war nicht mehr bereit in diesem Setting. Also dieses Pferde dort in der Einheit mussten sehr viel gehen, mussten Lehrpferde sein und therapeutische Einheiten gehen. Und ich habe die übernommen, weil sie dort nicht mehr arbeiten wollte, das Pferd. Und habe dann, durften wir als fördergestützte Physiotherapie erst draußen arbeiten. Ich habe eine kleine Robustpferdehaltung und habe dann angefangen, dort zu arbeiten. Und dann ist es langsam gewachsen. Mittlerweile habe ich 14 Pferde, die ich im Einsatz habe, 3 Angestellte. Wir haben so 60 Kunden am Tag, in der Woche ungefähr und bedienen wirklich jedes Spektrum von Kleinkind, schwerstbehindert bis zum Erwachsenen mit posttraumatischer Belastungsstörung oder Ähnlichem. Und für mich war klar, ich passe nicht mit meiner Arbeit in einen Reitbetrieb, aber ich möchte meine Pferde auch selber arbeiten und deshalb war für mich nur das möglich, bei mir selber zu arbeiten. Und so ist es langsam gewachsen. Also wir bilden, wie gesagt, unsere Pferde, wenn es gut geht, selber aus. Wir nehmen aber auch Pferde aus schlechter Haltung. Die wichtigste Voraussetzung ist nur immer, die Pferde müssen 100%ig gesund sein, weil ob ich jetzt auch jemand auf das Pferd setze oder vom Boden arbeite, ist immer ein Hochleistungssport für das Pferd. Ich brauche immer kerngesunde Pferde. Sie dürfen zwar bei uns bleiben und sich auch Auszeiten nehmen. Manche Pferde brauchen zum Beispiel eine Pause vom Langzügel oder Pause von Gruppen. Da versuchen wir immer reinzuhören und zu schauen, wie müssen wir Pferde im Ausgleichssport arbeiten oder in der Ausgleichsarbeit, damit sie wieder motiviert in den Job gehen. Aber sie kriegen ihre Auszeiten so, wie sie sie brauchen.
Sehr schön. Dieses Stichwort ins Pferd hineinhorchen, das ist ein Wort, was ich sehr, sehr liebe. Wenn Sie diesen Gedanken haben, dann haben Sie sicherlich auch einen speziellen Gedanken, wie Sie Ihre Pferde ausbilden. Denn die müssen ja für Finn und für andere Reiterinnen und Reiter unterschiedlichen Alters, unterschiedlicher Einschränkung geeignet sein. Wie gehen Sie da vor?
Ja, genau. Also die Pferde durchlaufen unsere Ausbildung so lange, wie es halt nötig ist. Also wir versuchen immer wieder, die Pferde so zu motivieren, dass sie uns zuliebe mitarbeiten. Wir haben jetzt gerade ein 3-jähriges selbstgezogenes Pferd, wo wir anfangen, eben aufzusetzen. Also vorher durchläuft ja natürlich das Übliche, was man so kennt, anbinden, führen. Wir machen ganz viel natürlich auch mit unterschiedlichen Dingen kennenlernen. Und jetzt fangen wir dann an, ihn so zu longieren mit ganz viel zuschauen. Er darf ganz viel anderen Pferden zuschauen und lernen dadurch. Er darf auch Fehler machen. Und das ist halt, glaube ich, was im Reitsport oft noch fehlt. Auch dieses junge Pferd darf in der Entwicklung, das ist ein Prozess, auch mal einen Fehler machen, ohne dass er Strafen bekommt. Wir regeln positive Verstärkung nicht durch Leckerchen, sondern durch Streicheln, durch Stimme, durch einfach ruhiges Einwirken. Und auch jetzt unser 3-Jähriger, es ist manchmal wirklich fast seltsame Situation, wo wir denken, woher kann der das, wenn wir uns an den Rand stellen, in unserer Rampe, wir haben so einen Aufstieg für die behinderten Menschen und ihm bitten, er soll kommen, dann packt er da von ganz alleine ein, er hat keine Trense drauf, nur einen Halfter oder einen Kappzaum und dieses 3-jährige Pferd packt einfach ein und ich habe jetzt schon 4-mal auf ihm gesessen, weil das überhaupt gar keinen Stressfaktor für das Pferd darstellt, aber wenn ich merke, dass irgendwas in dem Pferd aufkommt, ob es irgendwie Reaktionen sind, wo ich denke, es gefällt ihm nicht, dann breche ich es auch ab. Dann gehen wir einen Schritt zurück und dann arbeiten wir dann an der Basis. Und dann habe ich meine Erfahrung gemacht, wenn wir dem Pferd es zulassen, es merkt, wir gehen einen Schritt zurück, ist der Schritt nach vorne sehr groß. Also dann machen die super Sprünge und dann freue ich mich immer total, dass die da so positiv sind. Und wir reiten ja trotzdem in Anführungsstrichen richtig und auch da ist das so, dass wir immer wieder auch gucken, wenn ein Fehler passiert, ein Pferd in der Ausbildung vielleicht irgendwelche Probleme macht, ob das nicht vielleicht auch an uns liegt, ob wir eine Grenze überschritten haben, ob wir irgendwo falsch gearbeitet haben. Also da sind wir immer sehr im Austausch untereinander, dass wir uns auch gegenseitig als Team da unterstützen.
Wenn Sie die Wahl haben, ein älteres Pferd, das schon im Reitverein oder in einem Pferdebetrieb gestanden hat, geritten worden ist, vielleicht auf Turnieren vorgestellt wurde, wie auch immer, dieses Pferd in die Therapie zu bekommen oder ein junges Pferd zu übernehmen. Wenn Sie die Wahl haben, welches Pferd würden Sie vorziehen, um es als Therapiepferd auszubilden?
Ja, wenn ich die Wahl habe, nehme ich immer das junge Pferd. Gerade wenn ich dann auch schon die ganze Entwicklung mit begleiten kann und sehen kann, mache ich das immer. Es ist natürlich ein Kostenfaktor. Es ist so, bis ich das Pferd einsetze, der kleine Didi ist bei uns geworden, der ist jetzt 3, der wird mit 6 Jahren vielleicht seinen Einsatz bekommen. Bis dahin ist natürlich viel Zeit vergangen. Es kostet viel Geld, es kostet viel Arbeit. Und das ist auch wichtig, dass das Pferd eben auch wertgeschätzt wird. Also, dass ich auch wirklich die Zeit mir nehme, es zu arbeiten und nicht eben zwischendurch. Das ist ja auch ein Planungs- und ein organisatorischer Aufwand. Bei ausgebildeten Pferden ist es oft so, dass ich nicht widerstehen kann, weil ich habe so ein Rettungsgefühl oft für Pferde, wenn sie dann einfach nicht mehr gebraucht werden. Wenn Turnierpferde, weil sie nicht funktionieren, also ich kriege sehr oft Anrufe, kannst du dieses Pferd nicht gebrauchen, dann geht in mir schon sowas hoch, ach der Arme, wo wird er landen? Also ich habe mehr Arbeit mit den älteren Pferden, aber ich kann oft nicht Nein sagen.
Wenn Sie so die Pferde beobachten, die Jüngeren und die Älteren, und die ausbilden, entwickelt sich die Pferdepersönlichkeit weiter?
Ja, also ganz wichtig ist, dass ich es natürlich zulasse, dass ich sie nicht in eine Ecke schubse. Wir machen ganz oft im Team dann, dass wir uns ein Pferd einfach aufs Paddock stellen und auch wirklich gucken, welche inneren Anteile hat das Pferd wohl. Und dann besprechen wir das und gucken ein paar Tage später nochmal und arbeiten mit dem Pferd. Und dann stellen wir oft fest, dass von außen man dem Pferd was ganz anderes auferlegen würde. Und wenn man sich wirklich mit diesem Tier beschäftigt und ganz klar und ehrlich mit ihm arbeitet, dann kommen hinterher ganz andere Charakterzüge zum Vorschein, weil das Pferd sich auch entwickeln darf und weil es vielleicht auch endlich mal gehört wird. Wir haben einen Pony übernommen mit ganz furchtbaren Geschichten, was der alles gemacht hat. Der geht bei uns auch in der hippotherapeutischen Einheit. Der ist wirklich angekommen, weil ich glaube, er ist das erste Mal gehört worden. Es ist das erste Mal nicht über ihn entschieden worden und mit Druck ausgeübt worden, sondern er hat das erste Mal das Gefühl, das, was er macht, macht er richtig. Mhm. Und das macht er gut und alle freuen sich darüber. Mhm. Ich glaube, das macht eine Menge mit einem Pferd.
Dieses Wort müssen wir, glaube ich, unseren Zuhörern mal beschreiben, einem Pferd zugehört, gehört haben. Wie würden Sie das in weitere Worte fassen? Wie würden Sie das beschreiben, dieses Hören, Zuhören als Ausbilderin, Ausbilder?
Zum Beispiel, wenn ich das Pferd führe, übernehme ich ja eine klare Position. Also ich versuche dem Pferd meine Sicherheit zu geben, dass ich es führe. Es muss sich mir aber auch anbieten und es muss mir folgen. Und wenn es das dann nicht tut, dann versuche ich halt zu gucken, warum geht das Pferd jetzt mit mir nicht mit? Und wenn ich dann ausprobiere, und das lasse ich auch meinem Pferd zu, wenn ich mal etwas mehr Druck mache, etwas weniger Druck mache, dann versuche ich rauszuspüren, wo fühlt sich das Pferd gut und wo fühlt es sich sicher mit mir. Nicht jedes Pferd braucht einen unheimlichen dominanten Person, die führt. Nicht jedes Pferd braucht jemanden, der an der Seite führt. Manche mögen es weiter vorne. Und so schauen wir in allen Situationen oder Möglichkeiten, wo wirklich das Pferd das Gefühl uns gibt, durch Ausdruck, durch natürlich so Gesichtsmerkmale oder auch körperliche Situationen, wo es sich uns anbietet. Und das versuchen wir zu fördern.
Und wenn Sie unseren Zuschauerinnen und oder Zuhörern, Sie kann der Zuschauer zuhören, und mir mal mitteilen, wie ist das ideale Pferd, was Sie suchen, wenn Sie es malen könnten? Was ist das ideale Pferd für die Hippotherapie, die Therapie im allerweitesten Sinne des Wortes?
Ja, ich brauche, also jetzt mal ganz abgesehen von der Größe, ein Pferd ungefähr zwischen 1,40, 1,50, gut normal gebaut, dass es erwachsene Menschen tragen kann. Aber was viel wichtiger ist, ich brauche halt ein Pferd, was wirklich auch bereit ist, mir zu spiegeln, dass es etwas nicht gut findet. Also das wirklich auch sich traut, mir zu suggerieren, was zu viel und zu wenig ist. Also wir brauchen Pferde, die sich trauen, wegzulaufen oder stehen zu bleiben, die nicht alles ertragen. Wir mögen natürlich Pferde, die dem Menschen zugewandt sind, aber das muss nicht sein. Also sie sollen interessiert sein, sie sollen nicht, wie man vielleicht glaubt, einen ruhigen Charakter haben, sondern wir mögen Pferde, die sehr viel Blut haben, die sehr viel Energie haben, Sportponys, Trakehner, ich habe eine Trakehnerstute im Einsatz. Also Pferde, die schon hoch im Blut stehen, mögen wir schon, weil dort natürlich auch die Sensibilität uns gegenüber höher ist. Was schwierig ist, wenn Pferde gelernt haben, dass Menschen nicht immer gut zu ihnen sind. Wenn sie Dominanz erfahren haben, sehr viel Dominanz erfahren haben und sich quasi dem Ganzen ergeben. Das ist für unsere Therapie kein guter Start. Das ist sehr schwer, die Pferde dann, ich sage immer, aus ihrem Märchenschlaf rauszuholen.
Gibt es Situationen, wo Sie sagen, ich habe mir ganz viel Mühe mit diesem Pferd gegeben, aber ich kann dieses Pferd nicht zu einem Therapiepferd, das bitte in Anführungsstrichen, machen?
Jetzt habe ich ja das Glück, dass ich sehr viel Einsatzmöglichkeiten habe. Ich habe ja viele Fortbildungen, wo ich wirklich auch Einsatzmöglichkeiten für jedes Pferd finde. Bei mir ist es so, dass meine Pferde in einer Robustpferdehaltung leben und dass ich natürlich auch die Herde schützen muss. Und da ist mein Problem. Also ich hatte ein Pferd, was ich abgeben musste, was wirklich einen spitzen, tollen Job gemacht hat, was aber so dominant in der Herde war, dass ich Pferde vor ihm schützen musste. Und das war für mich wirklich schlimm, weil ja, da jemanden zu finden, dieses Pferd gut unterzubringen, aber dass ein Pferd nicht therapietauglich ist, hatte ich noch nicht. Aber wahrscheinlich aufgrund dessen, dass wir wirklich so viele Einsatzmöglichkeiten haben.
Sie sind nicht nur Ausbilderin von Pferden, Sie unterrichten behinderte Reiterinnen und Reiter und auch Nichtbehinderte und haben da ein wunderbares Konzept entwickelt. Sie sind auch selbst Mutter und haben mir im Vorgespräch gesagt, auch ihre Tochter ist in dieses Programm, wenn man so will, mit integriert, Stichwort Inklusion. Was heißt das und welche Erfahrungen haben Sie gesammelt?
Ja, also das ist auch wirklich ein Projekt, was nicht geplant war und wahrscheinlich deshalb fasst es mich auch immer so an, Es ist so, dass ein Junge zu uns kam, der im Mutterleib schon an Spina Bifida operiert wurde und sehr viel schlechte Erfahrungen bei Vorgängern hatte, also mit Pferd verunglückt. Es konnten nicht immer die Personen was dazu, aber es ist einfach nicht gut gelaufen. Und der Junge kam zu uns, Mats, und wollte gerne in den Reitsport. Also nicht nur Hippotherapie, sondern in den Reitsport. Und dann haben wir einen sehr schlechten Start gehabt. Also der Mats ist mir dann hingefallen auf dem Boden und irgendwie klappte das gar nicht. Und er, ich hatte mir überlegt, dass er das Pony meiner Tochter reitet, die Quitte. Und dann war das aber auch nicht so, dass wir so richtig zueinander kamen. Und durch Zufall war meine 8-jährige Tochter dann da, die sich da sehr mit eingebracht hat. Meine Tochter ist sehr empathisch und geht gleich auf alle zu. Und dann ist zwischen Mats und Tilda, so heißt meine Tochter, ganz viel passiert, dass die eben sehr auf Augenhöhe gefachsimpelt haben. Also eine 8-jährige und ein 11-jähriger Junge, der sehr schlecht nur seine Füße benutzen kann, wie man denn ein Pferd wirklich in den Schritt bekommt. Wie man ein Pferd lenken kann und der Mats möchte gerne galoppieren. Und dann haben die angefangen, wirklich das Thema auseinander zu pflücken auf ihrem Niveau und mich auch wirklich nur noch so als Übermittler gebraucht haben für einige Dinge. Und dann ja war es so, dass er sagte, ach Tilda, willst du nicht mal auch reiten? Dann hat Tilda halt ihr Sportpony, was zu dem Zeitpunkt auch keine Abteilung gehen konnte und viele Sachen einfach aus dem nervlichen Rahmen nicht geschafft hat. Und dann ist das so entstanden und mittlerweile reiten die wirklich Schritt, Trab, frei. Wir reiten spazieren zusammen und der Mats ist total sicher auf dem Pony und will jetzt auch galoppieren, möchte also in den Parasport. Ich mache jetzt auch die Fortbildung, dass ich ihn eben einstufen kann, klassifizieren kann. Und das ist halt so, da ist irgendwie was passiert, was mir nicht klar war, dass wenn man so viel Raum lässt und Reiter auch ausprobieren lässt, dass jeder davon profitiert. Und das ist wirklich auch so, dass ich behaupte, dass meine Tochter dadurch einen besseren Zugang zum Sport gefunden hat, weil sie nicht mehr nur diese reinen Anweisungsreitunterricht kennt, sondern jetzt auch mal ausprobieren kann. Wie macht der Mats das wohl ohne Beine? Wie könnte ich das wohl machen, dass der ihr Pony das für sie gerne tut? Und da ist ganz viel passiert. Und das, wir haben jetzt noch ein zweites Projekt mit dem Miro, mit auch einem Jungen, der eben kein Fußgänger ist, der eigentlich auch zum Reiten nicht so voller Elan war und mittlerweile auch in den Sport möchte. Und das einfach mit so einer Hingabe macht und diese Kinder wachsen so an ihrem Selbstwertgefühl und an ihren Aufgaben, die sie zu Hause auf einmal meistern können. Und wenn man dann solche Rückmeldungen kriegt, dann freut mich das nicht nur für mich, sondern auch für meine Pferde. Und dass die eben das wirklich da erreichen und was die so mit so Menschen machen, mit einer ganzen Familie machen, das finde ich wirklich richtig toll. Und Tilda ist dann natürlich mit ihrer fröhlichen Art noch so der Verbindungsglied zwischen uns. Das macht wirklich Spaß.
Der Sonnenschein. Und wenn ich Sie von Ihrer Tochter reden höre, dann denke ich, Sie sprechen über sich selber.
Ach ja. Ja, ich hatte als Kind leider nicht das Glück, schon so auf Pferden sein zu dürfen und dann eben im Reitverein mich nicht so frei entfalten zu dürfen. Wir haben das immer heimlich gemacht. Heimlich, ohne Sattel. Und das braucht Tilda Gott sei Dank nicht. Die darf sich da wirklich auch entfalten und ausprobieren. Alles immer, solange das für mich pro Pferd, pro Kind ist, weiß sie genau, hat sie da ganz viel Freiheiten. Und das durfte ich leider nicht. Ja, das ist vielleicht schon mein kleiner.
Was haben Sie jetzt für sich selber gelernt, für Ihren Unterricht, den Sie geben, von dieser Situation, gerade das Thema Inklusion, weil das ja etwas ist, was, und das ist ja auch Sinn dieses Podcastes, was man auch vielleicht woanders mal mit in den Unterricht integrieren kann?
Ganz klar Transparenz. Also, das schon von vornherein klar ist, was tun wir hier, wie stehen wir alle zueinander, was sind unsere Grenzen, was sind unsere Fähigkeiten, wo wollen wir hin, was ist, wenn es mal nicht gut geht. Also es ist nicht immer so, dass eine integrative Reitstunde oder inklusive Reitstunde positiv ausgehen muss oder auch meine normalen Reitstunden. Ich lasse auch zu, dass es Fehler sind und dass man sagt, so, da müssen wir noch weiter üben, da haben wir noch Möglichkeiten, uns zu entwickeln und es muss nicht immer im Positiven enden.
Sie sind Pädagogen. Ich bin auch Pädagoge. Man merkt es vielleicht nicht mehr so wie bei Ihnen. Ich bin auch weniger pädagogisch tätig, wie Sie es sind. Aber was würden Sie heute mitgeben angehenden Reitlehrerinnen und Reitlehrern, Ausbildern, Trainern? Was würden Sie sagen, was habe ich gelernt im Laufe jetzt der Jahrzehnte, 2 oder 3 Jahrzehnte, in denen Sie als Ausbilderin tätig sind, auch im Gegensatz zu dem, wie Sie seinerzeit reiten gelernt haben.
Dass man sich immer weiterentwickeln muss, dass es nie Stillstand geben darf.
Lebenslanges Lernen.
Mhm, auf jeden Fall. Dass man sich selber immer in Frage stellen muss und wissen muss, was kann ich? Wo sind meine, welchen Hut habe ich auf, habe ich jetzt letztens noch gelernt. Und mich immer darauf zurückbesinnen, was ist meine Hauptausbildung? Also wo sind meine Stärken? Den Rest kann ich, glaube ich, ich kann alles lernen. Aber wenn ich weiß, was ich kann, dann kann ich mich weiterentwickeln. Und was für mich auch wichtig geworden ist, wo ich glaube, dass die Reiterei sich auch hin entwickeln muss, dass man positive Worte benutzt. Dass man im ganzen Unterricht, dass man Kleinigkeiten lobt, dass man wirklich auch das Positive lobt, dass man Fehler zulässt, dass man einfach auch nicht nur den klassischen Reitunterricht macht, sondern auch Fragen zulässt, dass man mehr in den ganzen Austausch kommt, in den Dialog kommt und dass man ja das Ziel zwar hat, aber das Spüren im Vordergrund. Also es ist schön, wenn jemand eine Medaille hat. Ich freue mich auch. Meine Tochter ist zur Goldenen Schärpe eingeladen. Da freue ich mich ganz toll drüber. Aber ich sage immer, Tilla, du musst es wirklich spüren. Du nimmst es mit und du musst wissen, was ist gerade mit euch passiert. Und das sind so schöne Momente, wenn man merkt, das Pferd tut etwas für einen. Das kann so eine Schleife einem einfach nicht geben. Ich freue mich auch wirklich über Erfolge. Aber wenn man sowas in einem spürt, dass man denkt, das Pferd macht das jetzt wirklich für mich. Wir sind eine Einheit. Ich glaube, das kann jeder nur sagen, der das mal hatte. Das ist einfach magisch.
Dieses Magische lassen wir im Raum stehen, weil ich genau das auch spüre. Auch das ist eigentlich meine Vision vom Unterricht, wenn ich Unterricht gebe. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen, Frau Bartel. Das war ein sehr auch mich beglückendes, bereicherndes Gespräch. Und ich hoffe, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer haben wir auch bereichert.
Ja. Dankeschön, hat mich sehr gefreut, danke.
Alles Gute für Ihre so wertvolle Arbeit. Bleiben Sie so wertschätzend, bitte.
Danke, danke, freut mich.
Das war der Christoph Hess Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, um keine spannenden Episoden zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Und denkt daran, gemeinsam können wir den Reitsport positiv verändern.